Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: In China steigen die Opferzahlen nach dem gestrigen Erdbeben noch laufend. Wir berichten aus Sichuan und Jiangxi. Die Unwetterkatastrophe in Burma soll bisher über 30.000 Menschenleben gefordert haben. Zehntausende werden weiter vermisst. Im Crosshair-Prozess von Bellinzona fordert die Verteidigung von André Dauzet Freispruch. Die britische Regierung korrigiert ihr Budget und damit ihren politischen Kurs. Die pakistanische Regierungskoalition bricht nach 6 Wochen auseinander. 9 Minister erklären den Rücktritt. Dann die Rhone im Jahr 2040. Ein Milliardenprojekt soll dem Fluss sein natürliches Bett zurückgeben. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durrer und mit den Nachrichten Roger Brindlin.
Nach dem schwersten Erdbeben in China seit 30 Jahren steigt die Zahl der Todesopfer laufend. Nach offiziellen Angaben wurden mehr als 12.000 Menschen getötet. Unter den Trümmern werden aber noch 10.000 weitere vermutet, wie die staatliche Nachrichtenagentur meldet. Die Bergungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Bisher sind 20.000 Soldaten und Polizisten in der Katastrophenregion eingetroffen. 30.000 weitere Helfer sind laut Regierungsangaben unterwegs. Außerdem müssen Kohlebergwerke, Ölförderanlagen und chemische Fabriken in der Region geschlossen werden. Auch in Burma ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen. Laut Angaben des britischen Senders BBC hat der Wirbelsturm vor über einer Woche mehr als 34.000 Menschen das Leben gekostet. Über 27.000 weitere werden noch vermisst. Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA schickt einen weiteren Experten sowie Hilfsgüter nach Burma. Jean-Michel Jordan, DEZA-Koordinator in Bangkok, hat inzwischen ein Visum erhalten, teilt das DEZA mit. Damit ist die Direktion mit 4 Leuten im Katastrophengebiet. Am Nachmittag ist zudem auf dem Zürcher Flughafen ein Flugzeug mit Hilfsgütern wie Zelten, Küchensätze und Medikamenten beladen worden, die morgen nach Rangoon in Burma geflogen werden sollen. In der nordwestlichen Touristenstadt Jaipur in Indien sind bei einer Reihe von Bombenanschlägen mehrere Menschen ums Leben gekommen. Lokale Medien, die sich bei ihren Angaben auf die Behörden stützen, melden zwischen 5 und 35 Todesopfer. Mindestens 100 weitere Personen wurden auch verletzt. Innerhalb einer halben Stunde explodierten 7 Bomben. Wer hinter dem Anschlag steht, ist noch unklar. Beim Prozess um den Flugzeugabsturz von Bassersdorf vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona liegen die Anträge von Anklage und Verteidigung weit auseinander. Wie schon der Verteidiger von Crosshair-Gründer Moritz Suter, hat nun auch der Anwalt von Crosshair-Chef André Dauzet einen vollen Freispruch gefordert. Die Anklage hingegen fordert 2 Jahre bedingt und einen Schuldspruch, unter anderem wegen fahrlässiger Tötung. Aus Bellinzona Alexander Grass.
André Dauzets Verteidiger Lorenz Erni ging heute zum Frontalangriff über auf die Anklageschrift der Bundesanwaltschaft. Die Anschuldigungen seien viel zu unbestimmt, sagte er. Die Anklage enthalte ehrenrührige und faktenwidrige Vorwürfe, die jetzt richtiggestellt werden müssten, erklärte der Verteidiger Dauzets heute. Trotz minimaler Sicht habe Skyguide dem Unglücksflug die Piste 28 mit ihrem steilen Anflug zugewiesen, ein Anflugregime, das vorschriftswidrig gewesen sei. Die Fehleinschätzung des Unglückspiloten sei nicht gleichzusetzen mit dessen genereller Unfähigkeit. Der Unglückspilot sei ein erfahrener Kapitän und Fluglehrer gewesen. Die erfolgreich bestandenen Checks und Umschulungen zeigten deutlich, dass André Dauzet als dessen Vorgesetzter sich keine Verletzung der Sorgfaltspflicht habe zu Schulden kommen lassen. Dauzet sei also in allen Punkten freizusprechen. Das Urteil am Bundesstrafgericht Bellinzona wird am späten Freitagnachmittag verkündet.
Alexander Grass vom Crosshair-Prozess in Bellinzona. Für Lokomotivführer, Zugbegleiter und Tramfahrer gilt eine Nulltoleranz bei Drogen und Alkohol. Das Bundesamt für Verkehr hat entsprechende Grenzwerte festgelegt. Sie treten am 1. Juli in Kraft. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Wenn Lokomotivführer gegen die neuen Vorschriften verstoßen, sollen sie temporär nicht mehr fahren dürfen. Beim Alkohol liegt der Grenzwert bei 0,1 Promille. Dies bedeutet de facto ein Alkoholverbot während des Dienstes, schreibt das Bundesamt für Verkehr. Auf eine 0,0-Promille-Regelung wurde verzichtet, weil die körpereigene Alkoholproduktion und der Verzehr von überreifen Früchten zu einem leicht erhöhten Wert führen könnten. Beim Cannabis beträgt der Grenzwert 1,5 Mikrogramm THC pro Liter Blut. Eine Wirkung des THC sei nämlich erst bei einem mehrfach höheren Wert festzustellen. Bislang hatten Lokomotivführer, bei denen THC-Spuren im Urin entdeckt wurden, generell ein Fahrverbot erhalten, weil Cannabis den harten Drogen gleichgestellt war. Wird in Zukunft ein regelmäßiger Cannabiskonsum festgestellt, muss das Verkehrsunternehmen gemeinsam mit einem Arzt den Fall beurteilen.
Elmar Plotzer. 2006 haben zwar erneut mehr Menschen Sozialhilfe bezogen als im Jahr zuvor. Die Zunahme war mit plus 0,1 Prozentpunkt aber sehr gering. Dass sich die Situation zunehmend stabilisiert, ist gemäß dem Bundesamt für Statistik vor allem der guten Wirtschaftslage zu verdanken und der günstigen Situation auf dem Arbeitsmarkt. Unter den gut 245.000 Menschen, die 2006 Sozialhilfe bezogen, gab es überdurchschnittlich viele ohne Ausbildung, sowie Alleinerziehende und junge Erwachsene. Gemäß den Statistikern sind aber zunehmend auch Personen über 55 auf Sozialhilfe angewiesen. In der Sexaffäre beim Fußballclub Thun hat das Einzelgericht Thun 4 weitere Spieler zu bedingten Geldstrafen verurteilt. Es handelt sich um 2 Spieler der ersten Mannschaft sowie 2 weitere des Nachwuchsteams. Sie wurden der mehrfachen sexuellen Handlungen mit einer Minderjährigen schuldig gesprochen, in einem Fall auch der Pornografie. Die bedingten Geldstrafen variieren zwischen 2007 und knapp 5000 Franken. Die Beurteilten müssen außerdem Bußen von rund 1000 Franken und dem Opfer eine ebenso hohe Genugtuung bezahlen. Nationaltrainer Köbi Kuhn hat das provisorische Kader für die Fußball-Europameisterschaft bekannt gegeben. Bei der Nomination der 26 Spieler gibt es aber keine Überraschungen. Mit dabei sind auch die beiden angeschlagenen Verteidiger Philipp Degen und Patrick Müller. Das definitive EM-Kader mit 23 Spielern wird am 28. Mai veröffentlicht. Der amerikanische Pop-Art-Künstler Robert Rauschenberg ist nach US-Medienberichten im Alter von 82 Jahren gestorben. Rauschenberg, dessen Großvater aus Berlin stammte, kombinierte in seinen Kunstwerken unter anderem Alltagsgegenstände mit skurrilen Objekten. Er war auch als Maler, Bildhauer sowie Objektkünstler tätig und galt als Pionier der Pop-Art. Vor 6 Jahren erlitt er einen Schlaganfall und saß seitdem halbseitig gelähmt im Rollstuhl.
China, eine Katastrophe, 2 Schauplätze. Die Folgen des Bebens in Sichuan und Jiangxi. U-Turn in der Downing Street. Der britische Premier Brown wirft sein Budget über den Haufen und seine Reformen über Bord. Beim Streit um Richter geht es um die Zukunft des Präsidenten und die der Regierung. Pakistans Koalition kippt. Die Rhone soll wieder ihre eigenen Wege gehen oder fließen. In Freiheit ist sie leichter zu bändigen. Und dann?
Christlich orientiert, christlich motiviert. Radio Gloria.
Ein neuer katholischer Sender, konservativ und bewusst einseitig. Im Dossier dann, die Diagnose stimmt noch, die Rezepturen nicht mehr immer. 30 Jahre nach dem Bericht Wege aus der Wohlstandsfalle. Und schließlich, wenn der Reporter plötzlich in der Küche rumbrüllt. Der Schlusspfiff, 4 Wochen vor dem Anpfiff. Bereits ist in China nach dem Erdbeben von doppelt so vielen Toten die Rede wie gestern Abend. Eine verbindliche Zahl wird man noch lange nicht kennen. Zehntausende werden noch vermisst. Die Verwüstungen sind enorm. Die Lage im Katastrophengebiet, ARD-Kollege Frank Hollmann berichtet.
Stundenlang kämpften sich 1300 Helfer zu Fuß durch Trümmer, Geröll und Schlamm. Als sie endlich das Epizentrum erreichten, betraten sie eine zerstörte Stadt. Mindestens jedes dritte Haus in Wenchuan ist eingestürzt. Unter den Ruinen werden viele der 60.000 Einwohner vermutet. Doch kaum begannen die Retter mit der Suche, zitterte erneut die Erde. Dieses Beben hatte eine Stärke von 6,1 auf der Richterskala, erklärte ein Experte in einer Sondersendung des staatlichen Fernsehens. Es war das bislang stärkste Nachbeben. Das Katastrophengebiet in Zentralchina kommt nicht zur Ruhe. An die 2000 Nachbeben zählten die Seismologen Seismologen seit dem ersten gewaltigen Erdstoß am Montag. Dazu erschweren heftige Regenfälle die Bergung der Opfer. Mindestens 10.000 Menschen starben in 7 Provinzen und der Stadt Chongqing. Es werden wohl noch viele hinzukommen. Allein unter den Trümmern einer Turbinenfabrik in Mianshu werden noch bis zu 6.000 verschüttete Arbeiter vermutet. Und bei den Überlebenden wächst die Verzweiflung. Schon Stunden nach dem Unglück war Ministerpräsident Wen Jiabao in die Unglücksregion geflogen. Nun tröstet er die Verzweifelten und koordiniert die Rettung. Aus dem ganzen Land eilen Helfer herbei. Seismologen, Ärzte, Experten für sauberes Trinkwasser, Suchtrupps mit Hunden. Allein die Volksbefreiungsarmee hat über 50.000 Soldaten mobilisiert. Die arbeiten sich nur mühsam in die zerstörten Orte vor. Eigentlich ist die Straße nach Beichuan aus Zement, doch nach dem Beben ist sie nun völlig uneben. Überall liegen große Felsbrocken, die von den Bergen abgerutscht sind. Derweil wurden in Peking Vorwürfe an die Behörden laut. Man habe Vorwarnungen ignoriert, auch mit Blick auf die Olympischen Spiele, hieß es auf einer Pressekonferenz. Das stimme nicht, setzte sich der Staatsrat zur Wehr. Das Beben sei völlig unerwartet gekommen. Niemand habe mit einer solchen Katastrophe rechnen können. Für Schuldzuweisungen ist jetzt keine Zeit. Noch immer ist das Schicksal von Zehntausenden ungeklärt. Weite Teile der unwegsamen Bergregion sind von der Außenwelt abgeschnitten. Doch es gibt auch erste Meldungen, die Hoffnung machen. Einsatzkräfte konnten 58 Menschen retten, die mehr als einen Tag unter den Trümmern eingestürzter Häuser eingeschlossen waren.
Frank Hollmann. Nebst Sichuan hat das Beben auch die Nachbarprovinzen verwüstet und sogar Todesopfer gefordert. Zum Beispiel die Provinz Jiangxi. Mit bislang 70 Todesopfern und einigen hunderten Verletzten sind die Folgen des Bebens dort jedoch weniger schlimm. Doch der Schrecken war groß in der Provinzhauptstadt Xian. Von dort berichtet Auslandredaktorin Brigitte Zink.
Vom Epizentrum des starken Erdbebens in Sichuan ist Xian keine 600 Kilometer weit entfernt. Zwar herrschte keine Panik, aber das Beben gestern trieb die meisten Menschen in der 7-Millionen-Stadt mit einem historischen Kern aus Kaiserzeiten und einer modernen Wolkenkratzer-City auf die Straßen. Er sei im Büro gewesen, als es plötzlich zu beben begann, sagt Yu Machun, der auf dem Weg zur Arbeit ist. Zuerst dachte ich, dass irgendwo ein paar Leute auf- und abspringen. Doch dann realisierte ich, dass dies ein starkes Beben war. Ich rief meinen Mitarbeitern zu, das Gebäude schnellstens zu verlassen, sagt er. Das Ganze sei aber ohne Panik verlaufen. Eine Angestellte der Stadtbetriebe, die schon am frühen Morgen den Platz vor dem Kaisertempel sauber wischt, erzählt uns, das Beben habe sie aus ihrem Mittagsschlaf gerüttelt. Das Bett hat so stark gewackelt, dass ich kurze Zeit dachte, irgendjemand habe sich unter meinem Bett versteckt, um mich zu erschrecken. Doch da war niemand. Und da wusste ich, dass es ein Beben war, sagt sie und ist wie alle anderen eiligst aus dem Haus gerannt. Den ganzen Nachmittag und noch am Abend gestern verlegte Xians Bevölkerung den Alltag auf die Straßen. Die Nudelkocher und die Kebabstände hatten Hochbetrieb. Die Angst vor Nachbeben hielt die Leute davon ab, in ihre Häuser zurückzukehren. In der Stadt habe das Gerücht die Runde gemacht, es werde ein Nachbeben geben, sagt eine junge Frau. Nein, widerspricht ein Geschäftsmann, dies sei kein Gerücht, sondern ein Naturgesetz, wie die Erfahrung mehrmals gezeigt habe. Tatsächlich erinnern sich viele noch bestens an das Erdbeben von 1976, als in der Provinz Hebei südlich von Peking 240.000 Menschen ums Leben kamen. Und weil das Ausmaß der Katastrophe erst jetzt richtig klar wird, sorgen sich viele um die südlichen Nachbarn. Denn die von der Regierung entsandten Rettungstruppen kommen kaum ins verwüstete Gebiet. Nach den Erfahrungen mit dem Schneesturm, der China Ende Januar ins Chaos stürzte und vielen Chinesinnen und Chinesen die Rückkehr zu ihren Familien zum Neujahrsfest verhinderte, nach diesen Erfahrungen ist Liu Machin überzeugt, dass die chinesische Regierung internationale Hilfe anfordern sollte.
Es brauche beides, nationale und internationale Hilfe. Ein Land in solchen Schwierigkeiten sei meistens auf fremde Hilfe angewiesen. Premier Wen Jiabao habe nun den ersten Schritt gemacht gestern. Für einen jungen Geschäftsmann ist klar, dass Lippenbekenntnisse jetzt nicht ausreichen. Er meint, als erstes müsse die Regierung jetzt genügend finanzielle Mittel bereitstellen, zweitens ausreichend Zelte beschaffen und drittens für medizinische Hilfe sorgen.
Rein gar nichts mehr gelingt Großbritanniens Labour-Regierung von Gordon Brown. In den Medien erntet sie nur noch Kritik. Von den Wählern erhielt Labour bei den jüngsten Lokalwahlen eine Abfuhr und nun knickt sie auch noch bei einem zentralen Punkt ihres Regierungsprogramms ein, in der Steuerpolitik. Finanzminister Alistair Darling sah sich heute gezwungen, sein eben erst im April vorgestelltes Budget nachträglich über den Haufen zu werfen. Großbritannien-Korrespondent Martin Aliot berichtet.
Wenn man bereits in einem Loch ist, sollte man aufhören zu graben. Dieser britischen Lebensregel hat sich Finanzminister Alistair Darling heute Nachmittag gebeugt. Er schnürte den Haushalt, den sein Vorgänger, der jetzige Premierminister Gordon Brown, verbrochen hatte, wieder auf und erhöhte die Freibeträge für alle um rund 1200 Franken. Die Kosten der Steuersenkung erhöhen die bereits beträchtliche Neuverschuldung. Darling war zu dieser Kehrtwendung gezwungen, weil seine eigene Labour-Partei nicht gewillt war, die im letzten Budget vollzogene Abschaffung des tiefsten Steuersatzes mitzutragen. Gordon Brown hatte in einem komplexen Manöver den Mittelstand auf Kosten der Ärmsten begünstigt. Das ist heute rückgängig gemacht worden. Die konservative Opposition sprach von einer demütigenden Kehrtwendung und für einmal ist das nicht übertrieben. Die Regierung Brown, die bereits den tiefsten Popularitätsstand einer Labour-Regierung seit dem Beginn von Meinungsumfragen erreicht hat, musste in ihrer angeblichen Kernkompetenz der Steuer- und Umverteilungspolitik zugeben, dass sie die elementarsten Grundregeln der Sozialdemokratie ohne Not verletzt hatte. Der unmittelbare Anlass der Labour-Revolte ist damit beseitigt, aber die Glaubwürdigkeit dieser Regierung dauerhaft beschädigt. Dass die Budgetrevision ausgerechnet durch eine Erhöhung der Freibeträge erfolgte, ist eine zusätzliche Pointe. Gordon Brown hatte diese simple Methode stets verabscheut, genau weil sie so einfach ist. Die Geschwindigkeit der Kapitulation ist einfach zu erklären. Nächste Woche findet eine parlamentarische Nachwahl statt, die Labour zu verlieren drohte. Das mag jetzt trotzdem geschehen, aber aus leicht veränderten Gründen.
Martin Aliot. Dass die neue pakistanische Regierungskoalition ein zerbrechliches Gebilde ist, war von Beginn an klar. Doch dass sie schon nach nur 6 Wochen auseinanderbrechen würde, hatte doch die wenigsten erwartet. 9 Minister von Nawaz Sharifs Muslimliga N sind heute aus der Regierung ausgetreten. Der Streit unter den Koalitionspartnern dreht sich um die Wiedereinsetzung der von Präsident Musharraf entlassenen Richter. Zumindest vordergründig. Auslandredaktor Rudi Mäder.
Es geht um die Macht, es geht um die Zukunft von Präsident Musharraf. Denn wenn die von Musharraf entlassenen Richter wieder eingesetzt würden, und zwar mit vollen Kompetenzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass diese Richter die Wahl von Musharraf zum Präsidenten für ungültig erklären würden. Im Klartext, sie würden den Präsidenten absetzen. Denn Musharraf hatte für das Amt kandidiert, obwohl er damals Oberbefehlshaber der Armee war. Und die Verfassung schreibt vor, dass nur ein Zivilist zum Präsidenten gewählt werden kann. Die wirkliche Frage ist also, welche Rolle soll Pervez Musharraf künftig in Pakistan spielen? Und auf diese Frage haben die Chefs der beiden Regierungsparteien unterschiedliche Antworten, denn sie haben ein unterschiedliches Verhältnis zu Musharraf. Nawaz Sharif, der Führer der Muslimliga N, hat persönliche Ressentiments. Denn Musharraf hatte ihn 1999 mit einem Putsch als Premier abgesetzt und die Macht übernommen. Deshalb fordert Nawaz Sharif so vehement die Wiedereinsetzung der Richter mit voller Machtbefugnis. Es geht ihm um rechtsstaatliche Prinzipien, ja, es geht ihm aber auch um eine persönliche Abrechnung. Asif Zardari andererseits, der Witwe von Benazir Bhutto und der starke Mann der pakistanischen Volkspartei PPP, verdankt Musharraf ein Amnestiegesetz, das es ihm und seiner Frau Benazir erlaubt hatte, aus dem Exil nach Pakistan zurückzukehren. Würden die Richter wieder eingesetzt, könnten sie auch dieses Amnestiegesetz für ungültig erklären. Dann sähe sich Zardari mit den alten Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Zardari ist daher viel eher als Scharif geneigt, sich mit Musharraf zu arrangieren. Er möchte daher die Kompetenzen der Richter beschneiden. Noch sind in Islamabad nicht alle Türen zugeschlagen, aber der Ton zwischen den Koalitionspartnern ist sehr scharf geworden. Nachdem der Premierminister die Rücktritte der neuen Minister abgelehnt hatte, sagte ein Parteifunktionär von Scharifs Muslimliga N, «Es spielt keine Rolle, ob unsere Rücktritte angenommen werden. Wir sind zurückgetreten.»
Das war der Bericht von Ruedi Mäder im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Radio Gloria, Sendetag 1 des katholischen Klostersenders. Wege aus der Wohlstandsfalle, ein 30 Jahre alter Bericht, aber nicht veraltet. Und am Schluss der Pfiff, der Schlusspfiff. Spielfeld ist Schweden. Zuerst aber ins Wallis. Mit Dämmen hat man die Rhone im Wallis in ein gerades Bett gezwängt. So glaubte man, den Fluss bändigen zu können. Ohne Erfolg. Die Rhone trat immer wieder über die Ufer und sorgte für schwere Überschwemmungen. Zuletzt vor 8 Jahren. Jetzt will man die alten Korrekturen korrigieren und dem Fluss wieder mehr Raum geben. Heute haben die Kantone Wallis und Waadt präsentiert, wie die Rhone 2040 aussehen soll. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser.
Felder, die überschwemmt sind, Häuser und Fabriken, die unter Wasser stehen. Das letzte Hochwasser der Rhone vom Oktober 2000 hat großen Schaden angerichtet, vor allem im Kanton Wallis. Mit der dritten Rhone-Korrektur will man das Risiko für Überschwemmungen verringern. Im Gegensatz zu früher sollen keine neuen Dämme gebaut werden. Moderner Hochwasserschutz funktioniere anders, erklärt Andreas Götz, Vizedirektor des Bundesamtes für Umweltschutz.
Die Technik hat zugenommen, das Umweltbewusstsein hat zugenommen und heute kann man den Hochwasserschutz viel naturnaher gestalten als früher.
Das heißt, der Rhone wird mehr Platz gegeben. Das Flussbett wird im Schnitt um das 1,6-fache verbreitert. An einzelnen Stellen sogar um wesentlich mehr, was eine Aufwertung der Natur darstelle, sagt Andreas Götz.
Eine Aufwertung kann dadurch entstehen, dass man einem Fluss mehr Raum gibt, zumindest lokal, und dort kann sich eine ganz neue Umwelt entwickeln und ein Eldorado für Flora und Fauna.
Ganz klar, im Hochwasserschutz hat ein Umdenken stattgefunden. Für die Vertreter der Naturschutzorganisationen stimmt zwar die Marschrichtung, die vorgesehene Flussverbreiterung sei jedoch ungenügend, bemängelt Eva-Maria Klei von Pro Natura Oberwallis.
Wie mir eigentlich bekannt ist, sollten diese Aufweitungen nicht den Faktor 2 unterschreiten, weil es irgendwo einfach dann weder ökologisch noch vom Hochwasserschutz her einen Sinn macht.
Mindestens eine Verdoppelung des Flussbettes müsse es sein. Die Lösung, die für alle ideal ist, gäbe es nicht, argumentieren die Projektverantwortlichen. Der Schutz der Industrie und der 100.000 Menschen, die hier lebten, stehe im Vordergrund. Die dritte Rhone-Korrektur benötigt rund 800 Hektar Land. Die Hälfte davon sind Äcker und Weiden. Besonders bei den Bauern im wattländischen Schablegebiet formiert sich deshalb Widerstand. Luc Thomas, Direktor von Prometer, der Wattländer Landwirtschaftskammer.
Plutôt de concevoir des zones inondables si les crues sont relativement peu fréquentes, avec des indemnités en cas de crue.
Statt die Rhone systematisch zu verbreitern, fordern die Wattländer Bauern Entschädigungszahlungen im Falle einer Überschwemmung. Der Kanton Wallis hat bereits vorgesorgt und 100 Hektar Landwirtschaftsfläche erworben. Diese soll mit Bauern getauscht werden, deren Land für das Projekt benötigt wird. Der Walliser Staatsrat Jean-Michel Cina ist überzeugt, die Verbreiterung der Rhone werde nicht nur mehr Schutz bieten.
Sicher wird das auf die Attraktivität auch des Kantons einen Einfluss haben. Es wird Verbreiterungen geben, es wird auch Möglichkeiten geben für die Bevölkerung, einen Naherholungsraum zu erhalten.
Zum Beispiel könnten Wanderwege und Velowege entlang der Rhone gebaut werden. 160 Kilometer Rhone sollen während 3 Jahrzehnten neu gestaltet werden. Geplante Kosten 1,5 Milliarden Franken, an denen sich auch der Bund beteiligt. Nächstes Jahr sollen die Bagger auffahren. Die Verbreitung der Rhone wird die Gefahr von Überschwemmungen erheblich verringern, aber einen 100%igen Schutz wird auch die dritte Rhone-Korrektur nicht bieten können.
Patrick Mühlhauser. Religiöse Medien sind in der Schweiz seit langem kein Erfolgsmodell mehr. Katholisch geprägte Tageszeitungen wie das Vaterland oder die Ostschweiz sind inzwischen aus dem Blätterwald verschwunden. Der Genfer Courier kämpft seit Jahren ums Überleben. Dafür bekommt die Schweiz nun zum ersten Mal ein katholisches Radio-Vollprogramm. Radio Gloria heißt es und wird ab heute über Kabel, Satellit und Internet ausgestrahlt. Religionsredaktorin Heidi Kronberg.
Christlich orientiert, christlich motiviert. Radio Gloria.
So tönt Radio Gloria. Angefangen hat alles im Juni 2004, als Papst Johannes Paul II. Die Schweiz besuchte. Private Initianten begleiteten damals den Event mit einem Pilotprogramm, das über UKW in der Zentralschweiz zu hören war. In den folgenden Jahren war Radio Gloria jeweils im Advent auf Sendung. Ab heute nun kann das katholische Privatradio rund um die Uhr über Internet und Satellit und ab Ende Mai über Kabel empfangen werden. Zum Ziel von Radio Gloria, Martin Rohrer, Priester in Küssnacht und Programmleiter.
Radio Gloria braucht es, um die Botschaft von Christus in die Häuser hineinzubringen. Gott sorgt wie ein Vater, wie eine gute Mutter für uns. Ich denke, das ist eine Botschaft, die wir nie genug verkünden können.
Doch wie viele Schweizer Stuben wird Radio Gloria mit seiner Botschaft erreichen? Welches Gewicht wird der neue Privatsender in der katholischen Medienlandschaft Schweiz haben? Dazu Charles Martig, Geschäftsführer des katholischen Mediendienstes für Radio, Fernsehen und Online-Medien, eine Fachstelle der Schweizer Bischofskonferenz.
Es wird eher eine Stimme sein, die sich im rechten Lager der katholischen Kirche befindet. Aber man muss auch sagen, es richtet sich eine ganz bestimmte Zielgruppe, die sehr eingeschränkt ist. Der innerste Kreis von Anhänger und Anhängerinnen, Gläubigen innerhalb der katholischen Kirche. In dem Sinne wird das Radio auch nicht eine wirkliche Breitenwirkung erzielen. Es bleibt ein Spartensender.
Der katholische Spartensender ist im Kloster Baldeck eingemietet. Von dort aus werden Gottesdienste und Stundengebete übertragen. Mit viel Liturgie will der Sender römisch-katholische Rechtgläubigkeit und Gottvertrauen verbreiten. Radio Gloria strahlt auch Wortbeiträge aus. Journalistische Unabhängigkeit ist dabei nicht oberste Maxime. So soll etwa in der Berichterstattung über Konflikte zwischen Kirchenleitung und Basis nur eine Partei zu Wort kommen. Programmleiter Martin Rohrer.
Wir sind sicher bischoftreu und werden zuerst versuchen, auch die Solidarität zur Kirchenleitung, Papst, Bischöfe zu zeigen und die anderen Stimmen habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass wir die auch sehr unterstützen werden, gegen die Stimme vom Bischof zu stellen. Das denke ich nicht, dass das bei uns Platz hat.
Mit dem Schweizer Messerhersteller Victorinox hat das spendenfinanzierte Privatradio einen prominenten Sponsor gefunden. Die Firma mit Sitz im Kanton Schwyz hält christliche Werte hoch, beginnt das Jahr jeweils mit einer römisch-katholischen Messe, so der Pressesprecher von Victorinox. Radio Gloria wird eng zusammenarbeiten mit dem papsttreuen Hilfswerk Kirche in Not. Dieses produziert Sendungen über die römische Weltkirche für katholisch-konservative Medien, so für die international tätige Familie der Radio Maria Stationen. Europaweit bekannt ist Radio Maria Polen, das wegen antisemitischer Berichterstattung in die Schlagzeilen geriet. Zählt sich Radio Gloria zur Radio Maria Familie? Martin Rohrer.
Wir sind nicht in der Radio Maria Familie. Radio Gloria ist ein unabhängiges Radio. Ich denke, die Zusammenarbeit mit diesen Radio Maria Stationen wird wahrscheinlich eher spärlich sein. Wir hoffen zwar, dass es auch mit der Zeit sich noch entwickeln kann.
Von einer Renaissance des katholischen Medienwesens, wie es zur Zeit des Milieukatholizismus zwischen 1870 und 1960 blühte, kann wohl keine Rede sein. Anders als damals die renommierten katholischen Tageszeitungen, das Luzerner Vaterland, die St. Galler Ostschweiz oder die Neuen Zürcher Nachrichten, erreicht Radio Gloria nur ein kleines Segment des pluralistischen Schweizer Katholizismus, wie dieser sich heute präsentiert.
Es ist 18.30 Uhr, Zeit fürs Dossier. Wege aus der Wohlstandsfalle, das ist der Titel eines Berichts, der vor 30 Jahren in der Schweiz publiziert wurde. Nach dem international bekannteren Grenzen des Wachstums vom Club of Rome. Der Bericht war das Resultat eines sehr breit angelegten Nationalfondsprojekts, bei dem Wissenschaftler verschiedenster Sparten zusammenarbeiteten. Sie präsentierten Lösungsansätze für eine nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsweise. 30 Jahre später ist der Bericht keine Spur weniger aktuell. Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden.
Die begrenzten Ressourcen, der unersättliche Mensch, die wachsende Staatsbürokratie, der Rückzug in die Kleinfamilie. Das ist nur eine Auswahl der Themen, mit denen sich der Bericht «Neue Analysen für Wachstum und Umwelt», kurz NAVU genannt, befasste. Mehr als 20 Wissenschaftler arbeiteten an diesem Nationalfondsprojekt mit, das vor 30 Jahren zum Bericht «Wege aus der Wohlstandsfalle» führte. Co-Herausgeber war der heute emeritierte Wirtschaftsprofessor Hans-Christoph Binswanger. Wohlstand sei zwar erstrebenswert, sagt er, aber das Problem sei, dass dieser
in eine Wachstumseuphorie übergeht, die dann schließlich zu Schäden führt, die man eigentlich nicht haben will, die den Wohlstand dann schließlich auch schmälern. Und das ist eine Art Falle, die der Mensch gelangt ist, aus der müssen wir herauskommen.
In dieser Wohlstandsfalle, wie Hans-Christoph Binswanger sagt, würden wir auch heute, 30 Jahre später, stecken.
Es ist fast erschreckend anzusehen, wenn man das nochmal liest, was wir damals geschrieben haben, dass es sehr aktuell geblieben ist oder dass Aktualität eigentlich noch erhöht worden ist.
Vieles sei zwar umgesetzt worden, so etwa die Idee der Direktzahlungen in der Landwirtschaft, der Handel mit Emissionsrechten, die ökologische Buchhaltung. Die grundsätzliche Aussage aber, dass das hohe Wirtschaftswachstum den Planeten überlasten würde, die gelte noch heute, trotz der technologischen Fortschritte, die gemacht worden seien. Deshalb seien weitere grundsätzlichere Reformen nötig, sagt Binswanger.
Also in dem Sinn Eigentumsformen, die näher der Nachhaltigkeit entsprechen. Eine weitere Frage ist die Verpflichtung zu stärkerem Sozialdienst, Betonung auch der Eigenarbeit, vor allen Dingen aber auch Umformung des Unternehmungsrechts in dem Sinne, dass nicht auf mehr Kapitalprofit ausgerichtet sind, sondern stärker auf Bedürfnisse ausgerichtet sind.
So solle das Wachstum gedämpft werden. Aber im Gegensatz zum Club of Rome-Bericht «Grenzen des Wachstums» postulierten die Schweizer Autoren kein Nullwachstum. Hans-Christoph Binswanger erklärt.
Es wäre dann eine Abschaffung der Marktwirtschaft, die wir nicht fordern. Wir sind der Meinung, dass die Marktwirtschaft weiterhin eigentlich die richtige Wirtschaftsform ist. Aber es geht darum, sie auf ein richtiges Maß zu etablieren, die eben dann möglich macht, dass man auch andere Dinge als eben nur die Profitmaximierung berücksichtigt.
Andere Dinge, das sind im Bericht Wege aus der Wohlstandsfalle, der Ressourcenverbrauch, aber auch Vollbeschäftigung und Lebensqualität. Der Bericht verschwand damals in der Schublade. Vielleicht sei er zu breit gefasst gewesen oder zu visionär für die Politik, mutmaßen die Autoren rückblickend. Aus heutiger Sicht würden sie denn auch einiges anders schreiben. Die Biochemikerin Joan Davis, die am EAWAG, dem Wasserforschungsinstitut der ETH, lehrte, meint:
Vieles ist vielleicht an eher Top-Down-Maßnahmen gesandt worden, dass es um potenzielle politische Maßnahmen sein könnte, aber etwas weniger an das, was die Leute im Alltag machen können.
Zusammenhänge etwa zwischen dem Klimaschutz und biologischer Landwirtschaft oder zwischen Gesundheit und Pestiziden hätten sie damals zu wenig analysiert. Der Bericht hätte die Konsumentinnen und Konsumenten stärker ansprechen sollen. Aktuell stellten sich diese Fragen wieder, und zwar mit der Billigpreisdiskussion.
Das sehen wir auch ganz klar bei Landwirtschaft, wo die Chemikalien dann ins Wasser kommen und die Trinkwasser belasten, da bezahlen alle dafür, dass wir gewisse Sachen billig gekauft haben. Und wenn wir einen Overview hier machen, ich glaube, eine Botschaft ist, dass das Billige wir uns gar nicht leisten können. Es kommt viel zu teuer.
Dass vieles zu lange zu billig gewesen sei, diese Ansicht teilt auch Hans Werder. Der Generalsekretär des Bundesamtes für Umwelt, Verkehr und Kommunikation hat als junger Politologe am NAVU-Projekt mitgewirkt. Er schaut heute aus grösserer Distanz als seine Co-Autoren auf den Bericht zurück. Den Titel «Wege aus der Wohlstandsfalle» würde er nicht mehr wählen.
Weil er einen Gegensatz konstruiert zwischen Umwelt, Schutz der Umwelt und Wohlstand. Und ich denke, diesen Gegensatz haben wir mittlerweile überwunden.
Man sei auf dem Weg, das Wachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln, erklärt Hans Werder.
Es ist möglich und dazu braucht es zwei Dinge. Es braucht technologische Fortschritte und es braucht vor allem die richtigen Preissignale. Und dazu gehören all die Instrumente, die zur Diskussion stehen. CO2-Abgabe, leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe, Emissionshandel und so weiter. Die Umwelt muss ihren Preis bekommen.
Es sei keineswegs so, dass in den vergangenen Jahrzehnten nichts passiert sei.
Wir haben in verschiedenen Bereichen in den letzten 30 Jahren sehr viel erreicht. Wenn Sie an das Wasser denken, 50 Jahre zurück konnte man in den Schweizer Flüssen und Seen nicht mehr baden. Heute haben wir eine einwandfreie Wasserqualität. Luftverschmutzung ist die Situation heute sehr viel besser als vor 30 Jahren.
Als Generalsekretär des UWEG schätzt Werder die Lage pragmatisch und dennoch optimistisch ein. Vielleicht auch etwas berufsoptimistisch. Dazu meint Hans Werder.
Ja, individuell würde ich mir auch wünschen, dass es schneller geht. Aber es ist wahrscheinlich schon so, dass jeder Mensch auch durch sein Umfeld und seine Rolle geprägt wird. Und es gibt Leute, die vielleicht eher die Rolle haben, zu warnen, frühzeitig zu warnen. Und dann gibt es andere Leute, die mithelfen müssen, dass das, was nötig ist, dann auch zur Realität wird.
Dass das, was nötig ist, zur Realität wird, daran arbeiten nicht nur die Praktiker, sondern auch die Theoretiker weiter. So knüpft Hans-Christoph Binswanger in seinem neuesten Buch «Die Wachstumsspirale» an die Analyse aus dem NAWU-Bericht an. Bisher habe man die Rolle des Geldes in der Wirtschaft unterschätzt, sagt er. Das zeige sich aktuell. Das exorbitante Geldwachstum habe zu den Blasen und letztlich zur heutigen Finanzkrise geführt. Das sei nicht nur schlecht.
Die Krise ist eben auch eine Chance, weil man dann anfängt zu überlegen, was ist eigentlich die Grundlage unseres Wirtschaftens. Und mir geht nicht nur darum, dass man Gewinne macht, maximale Gewinne, sondern auch Sicherheit hat, nicht nur in der Wirtschaft, sondern natürlich dann auch in der Ökologie.
So lautet denn die Hoffnung des emeritierten Wirtschaftsprofessors Hans-Christoph Binswanger, dass die Finanzkrise als Systemkrise verstanden werde und dass vielleicht 30 Jahre später die grundsätzlichen Reformideen des Berichtes Wege aus der Wohlstandsfalle doch noch Beachtung finden könnten.
Priscilla Imboden berichtete. Und jetzt noch
der Schlusspfiff. Geschichten rund um die EM.
Ruhig, zurückhaltend und, sagen wir es doch, kühl. So wollen wir die Schweden und die Schwedinnen. Doch wenn es um Fußball geht, bleibt nichts von diesem Klischee. Dann wird Schweden leidenschaftlich, klebt förmlich am Radio, wo jedes Länderspiel der Nationalmannschaft seit bald zwei Jahrzehnten von Lasse Granqvist kommentiert wird. Bruno Kaufmann hat den vielfach Ausgezeichneten besucht.
Ein Spiel der schwedischen Fußballnationalmannschaft ohne den Radiokommentar von Lasse Granqvist, das ist wie ein Nationalfeiertag ohne die Ansprache des Königs. Seit 1990 hat Lasse Granqvist jeden wichtigen Match der Blau-Gelben kommentiert. Und seit 1990 hat die Nationalelf des größten nordischen Landes an jedem großen Turnier teilgenommen. Für den großen Erfolg der Fußballer, wie auch seinen eigenen Aufstieg zum wichtigsten Sportkommentatoren des Landes, hat der erst 41 Jahre alte Granqvist eine einfache Erklärung.
Entscheidend ist das ehrliche Engagement, denn am Tag, an dem die Routine auf dem Spielfeld oder am Mikrofon vorrangig wird, geht das leidenschaftliche Verhältnis zum Zuschauer und Hörer verloren.
Sein Interesse für die Sportberichterstattung entwickelte Lasse Granqvist als jugendlicher Radiohörer. Schon als 15-Jähriger meldete er sich bei der Redaktion des öffentlich-rechtlichen Radios in Stockholm und fragte nach, wie er denn Fußballberichterstatter werden könnte. Schon mit 22 Jahren wurden ihm die wichtigsten Spiele übertragen, nachdem es Granqvist bereits in seinen ersten Einsätzen gelungen war, neue Hörergruppen an das Radio zu binden.
Wenn ich ein Spiel kommentiere, dann stelle ich mir vor, dass das Radio in einer Küche bei einem Menschen läuft, der sich eigentlich gar nicht für Fußball interessiert, doch dass er dann zuhört, weil es so spannend und engagiert klingt.
Und so kommt es zu Augenblicken, die allen, die einmal zugehört haben, in Erinnerung bleiben, wie zum Beispiel jenem, als die schwedische Fußballnationalmannschaft bei den Europameisterschaften vor 4 Jahren in Portugal gegen die Holländer das Penaltyschießen ganz knapp verloren. Lasse Granqvist ist bekannt dafür, dass er sehr schnell sprechen kann. Aber er spricht auch gut. So ist er unlängst mit dem renommierten Sprachpreis des schwedischen Rundfunkes und Fernsehens ausgezeichnet worden. Gleichzeitig bringt ihn sein leidenschaftlicher und engagierter Stil ab und zu auch in die Bredouille. Nach einer kläglichen Niederlage der Fußballnazi bei der WM in Südkorea und Japan drohte Granqvist gar ein Gerichtsprozess.
Mir wurde vorgeworfen, ich hätte mich abschätzig über schwedische Staatsbürger im Auslandeinsatz geäußert. Dabei hatte ich nur gesagt, dass diese Niederlage das größte Fiasko für den schwedischen Sport seit 1936 ist und dass ich mich als schwedischer Sportkommentator dafür schäme, über eine solche Scheiße berichten zu müssen.
Die Anklage wurde aber schließlich zurückgenommen. Für Lasse Granqvist gehören solche Rückschläge ebenso zum Beruf wie Niederlagen zum Sport. Insgesamt fällt aber der Aufstieg des jüngsten klassischen Fußballkommentators, den Schweden je hatte, mit dem ständig wachsenden Interesse der Schwedinnen und Schweden für die vielleicht wichtigste Nebensache der Welt zusammen. In Schweden spielt heute nicht nur der Männer-, sondern auch der Frauenfußball eine sehr große Rolle. Die höchste schwedische Frauenfußballliga gilt als die beste der Welt. Und die Spiele der Frauennationalmannschaft werden unterdessen auch von Lasse Granqvist kommentiert.
Nichts vereint heute die Schwedinnen und Schweden so sehr wie der Fußball. Kein anderer Sport hat so viele Aktive und so viele Zuschauer.
Wenn es ums runde Leder geht, dann legen die meisten Schwedinnen und Schweden ihre vornehme Zurückhaltung ab und lassen sich mitreißen. Am liebsten durch Lasse Granqvist, der mit seinen passionierten Kommentaren maßgeblich zur Renaissance des schwedischen Fußballs beigetragen hat und dessen Berichte inzwischen Kultstatus genießen, wie etwa der zum Traumtor von Zlatan Ibrahimovic bei der EM vor 4 Jahren gegen Italien.
Schon bald tönt's wieder jeden Tag so. Das war der Bericht von Bruno Kaufmann und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Fredrik Steiger und für die Nachrichten Afra Galati. Am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.